Ihr sprecht schwierige Dinge an, auf die man sich nicht einlassen sollte, ohne sorgfältig darüber nachgedacht zu haben.« »Einverstanden«, meinte Sarene. Sie freute sich selbst auf die Nachtruhe. Zum ersten Mal seit fast einer Woche würde sie nachts nicht frieren. Die Lords nickten und erhoben sich, um ihrer Wege zu gehen. Roial blieb kurz zurück.
»Es sieht aus, als bestünde kein Grund mehr für unsere Vermählung, nicht wahr, Sarene?«
»Richtig, Milord. Wenn wir jetzt den Thron besteigen, dann mit Hilfe von Gewalt, nicht von Intrigen oder politischem Kalkül.« Der betagte Mann nickte versonnen.
»Ach, es war ohnehin zu schön, um wahr zu sein, meine Liebe. Dann also gute Nacht.«
»Gute Nacht.« Sarene lächelte herzlich, als der Herzog ging. Drei Verlobungen und keine einzige Hochzeit. Sie hatte wahrlich nicht viel vorzuweisen. Seufzend sah sie zu, wie Roial die Tür hinter sich schloss, und wandte sich dann Qian zu, der gemächlich die Tafel abräumte.
»Onkel«, sagte sie, »Telri ist in den Palast gezogen, und meine Sachen sind verbrannt worden. Auf einmal habe ich kein Dach über dem Kopf mehr. Darf ich vielleicht dein Angebot von vor 2 Monaten annehmen und hier einziehen?«
Qian lachte glucksend.
»Meine Gattin wäre dir ernsthaft böse, wenn du es nicht tätest, Ene. Sie hat die letzte Stunde damit verbracht, dir ein Zimmer herzurichten.«
Sarene saß in einem Nachthemd ihrer Tante auf ihrem neuen Bett. Die Beine hatte sie fest an die Brust gezogen, den Kopf kummervoll nach vorn gebeugt. Arshe zerfloss vorübergehend und das Gesicht ihres Vaters verschwand, als das Seon wieder seine normale Gestalt annahm.
»Es tut mir leid, Milady.«
Sarene nickte, wobei ihr kahler Kopf gegen ihre Knie rieb. Hyrathen hatte nicht gelogen. Er hatte noch nicht einmal übertrieben. Ihr Vater war zum Shu Deret übergetreten. Die Zeremonie war noch nicht abgehalten worden, denn es gab keine deretischen Priester in Theod. Doch es war offensichtlich, dass Hyrathen vorhatte, in ihre Heimat zu reisen, sobald er in Arelon fertig war, und persönlich den formellen Eid ihres Vaters entgegenzunehmen. Nach dem Eid würde Eventeo sich ganz unten in der deretischen Hierarchie befinden, sodass er gezwungen wäre, selbst den Launen eines einfachen Priesters zu gehorchen. Sämtliche Vorwürfe und Erklärungen hatten bei ihrem Vater nichts ausrichten können. Eventeo war ein ehrlicher Mann. Er hatte Hyrathen geschworen, dass er den Glauben wechseln würde, wenn Sarene sicher zurückkehrte. Es war gleichgültig, dass die Intrigen des Giorns sowohl hinter ihrer Verbannung als auch ihrer Errettung steckten. Der König würde sein Versprechen halten. Und Theod würde seinem Beispiel folgen. Selbstverständlich würde es dauern, die Bewohner von Theod waren keine Schafe. Doch wenn die Arteten erst einmal Sarenes Heimat überschwemmten, würden sie statt auf Fäuste auf offene Ohren stoßen, und das alles, weil das Volk wusste, dass sein König deretisch war. Theod wäre ein für allemal verändert. Und er hatte es um ihretwillen getan. Natürlich behauptete er obendrein zu wissen, dass es das Beste für das Land sei. Wie gut Theods Marine auch sein mochte, die gewaltige Übermacht der Fjordella garantierte, dass ihre Angriffe die Kriegsflotte eines Tages besiegen würden. Eventeo behauptete, er werde auf keinen Fall einen hoffnungslosen Krieg ausfechten. Und dies von dem Mann, der Sarene gelehrt hatte, für ein Prinzip zu kämpfen, sei die Sache immer wert. Eventeo hatte geschworen, dass an der Wahrheit nicht zu rütteln sei und dass keine Schlacht vergeblich war, noch nicht einmal eine hoffnungslose, wenn man verteidigte, was rechtens war. Doch anscheinend war seine Liebe stärker als die Wahrheit. Sarene fühlte sich geschmeichelt, aber das Gefühl bereitete ihr gleichzeitig auch Übelkeit. Theod würde ihretwegen untergehen und zu einer weiteren fjordellischen Provinz werden, deren König nichts weiter als ein Diener des Wirrens wäre. Eventeo hatte angedeutet, sie solle dafür sorgen, dass Arelon seinem Beispiel folgte. Allerdings hatte sie aus seiner Stimme heraushören können, dass er stolz war, als sie sich weigerte. Sie würde Arelon beschützen und Elantris. Sie würde um das Überleben ihrer Religion kämpfen, weil Arelon, das arme, schwächliche Arelon, die letzte Freistätte des Shu Korat war.
Während Arelon einst ein Land gewesen war, das von Göttern bevölkert wurde, würde es nun Domi höchstpersönlich als letzte Zufluchtsstätte dienen. Hyrten saß mit wachsender Unzufriedenheit im Vorzimmer des neuen Audienzsaals des Palasts. Um ihn her machten sich bereits die Anzeichen des Regierungswechsels bemerkbar. Es war erstaunlich, dass ein einziger Mann so viele Gobelins, Teppiche und Brokatstoffe besitzen konnte. Das Zimmer war mit derart vielen Tüchern und Stoffen ausstaffiert, dass Hyrten erst einen Kissenberg aus dem Weg räumen musste, bevor er einen Steinsims fand, auf den er sich setzen konnte. Er saß in der Nähe des steinernen Kamins, während er den versammelten Adel mit fest zusammengebissenen Zähnen musterte. Wie zu erwarten gewesen war, hatte Telri auf einmal alle Hände voll zu tun. Jeder adlige Grundbesitzer und ehrgeizige Kaufmann in der Stadt wollte dem neuen König seine Aufwartung machen. Dutzende saßen in dem Vorzimmer, viele ohne festen Termin. Sie verbargen ihre Ungeduld nur schlecht, doch kein einziger war mutig genug, seinem Ärger über diese Behandlung hörbar Luft zu machen. Die Unannehmlichkeiten der anderen waren nicht von Bedeutung. Unerträglich war nur, dass Hyrten ebenfalls zu der Gruppe gehörte. Der Pöbel angeblicher Adliger war ein schmeichlerischer Trägerhaufen. Hyrten hingegen hatte die Macht des Wirns und Jadets Reich in seinem Rücken, eben die Macht, die Telri den Reichtum verdankte, der ihn auf den Thron gebracht hatte. Und dennoch war Hyrten gezwungen zu warten. Es war äußerst ärgerlich, es war unhöflich und es war unglaublich. Doch Hyrten blieb nichts anderes übrig, als es zu ertragen. Auch wenn die Macht des Wirns ihn stützte, verfügte er doch über keine Truppen, keine Gewalt, um Telri zu etwas zu zwingen. Er konnte den Mann nicht öffentlich anprangern. Obwohl Hyrten verärgert war, verboten ihm seine scharfen politischen Instinkte, etwas derartiges zu tun. Es hatte ihn einige Anstrengungen gekostet, einem potenziellen Sympathisanten auf den Thron zu verhelfen. Und nur ein Narr würde sich eine solche Gelegenheit aufgrund des eigenen verletzten Stolzes zunichte machen lassen. Hyrten würde warten und kurze Zeit den Mangel an Respekt hinnehmen, um schließlich an sein eigentliches Ziel zu gelangen. Ein Bediensteter betrat das Zimmer. Er trug feinste Seide, die übertriebene Livree Telris persönlicher Lakaien. Die Anwesenden hoben die Köpfe. Etliche Männer standen auf und strichen sich die Kleidung glatt. »Guillaume Hyrten«, verkündete der Bedienstete. Die Adligen sackten in sich zusammen. Hyrten erhob sich und glitt an ihnen vorbei, ohne ihnen auch nur die geringste Beachtung zu schenken. Es wurde aber auch höchste Zeit. Telri erwartete ihn im angrenzenden neuen Audienzsaal. Hyrten blieb in der Nähe der Tür stehen und betrachtete den Raum mit Missfallen. Früher war dies Iadons Arbeitszimmer gewesen und hatte zu der Zeit die effiziente Tüchtigkeit eines Geschäftsmannes ausgestrahlt. Alles war ordentlich an seinem Platz gewesen, das Mobiliar bequem, aber nicht üppig. Unter Telri war das anders. Bedienstete standen seitlich an den Wänden, neben sich Servierwagen, angehäuft mit exotischen Früchten, die bei den Kaufleuten des Arelona Marktes erstanden worden sein mussten. Telri räkelte sich auf einem gewaltigen Berg aus Kissen und Seide, ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht mit dem purpurnen Feuermal. Läufer bedeckten den Boden und die Gobelins an den Wänden überlappten einander.